ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Und jetzt sind wir da, am Anstieg des Grauens. Weswegen ich eigentlich nicht mehr hier hoch wollte mit dem normalen Radl, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt einfach zu alt und leider auch zu schwer dafür. Meine Kondition hält das nicht mehr aus. Aber jetzt, ja, jetzt habe ich ein E-Bike.
Und das ist die Rettung in diesem Fall. Denn die Toskana, die ist viel hügeliger als alle denken. Auch Toskana-Erfahrene müssen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein, um das zu wissen. Jedes Grad Steigung treibt den Puls steil nach oben, wenn man kein Profi-Rennradler ist. Drum war Johannes Marchel sehr dankbar für sein E-Bike. Wir erkunden heute die Toskana. Die gute alte Toskana, könnte man sagen, denn sie bleibt ein absoluter Klassiker. Ganz egal, wie viele bestaussehende Influencerinnen uns mit fake-verdächtig großartigen Bildern überschütten, aus, sagen wir mal, dem Oman, aus Vietnam oder Bali. Und obendrein gibt es tatsächlich immer noch Neues und Wunderschönes zu erkunden zwischen Florenz und Rom. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere erste Musik, die bringt gleich auf den Punkt, was die deutschen Touristen und die Toskana so zusammenschweißt. Peter Fox ist, so vermute ich jedenfalls, schon als Kind mit seinen Eltern in die Toskana gefahren. Das prägt. Deswegen bleibt er Toskana-Fanboy for life. Und wenn jetzt irgendwer gleich glaubt, die Stimme von Adriano Celentano zu erkennen, dann ist das ganz genau richtig. Peter Fox und Toskana-Fanboy.
Pinien am Wegrand, streift durchs gelbe Feld, wie bei Gladiator, ein Helm auf wie ein Held. Von zu viel Vino, Cantuccini machen Kilos, wir rollen durch die Hügel, im Lancia Sportivo. Hang am Pool of Cypress Hill, Bella Figura, Freibad Skills für ein Celentano und die grillen Toskana Fanboys, chill. Saint-Tropez ist nice, aber hat keine Vibes. Chamonix, Mont Blanc, alright, aber zu kalt. Malibu Beach ist heiß, aber zu weit. Ich bin und bleib Toskana Fanboy for life.
Hey, dimmi un po', che lingua parli tu?
Yeah, yeah, yeah.
Ah, forse tu vuoi dire com'è bello far l'amore mentre fuori piove. Se è così che la intendi, è questa l'Italia.
Fahr den Wagen in Adiletten, Capitano Visonetti, Abendsonne und Moretti. Labern Schrott, wir sind happy. Die Nacht bringt die Kühle, Neonlicht, Plastikstühle. Adriano singt von Liebe.
Cosa?
Und wir canceln unsere Flüge.
Hang on Pool of Cypress Hill, Bella Figura, Freibad Skills und Celentano und die Grill Toskana Fanboys. Chill. Saint-Tropez ist nice, aber hat keine Vibes. Chamonix, Mont Blanc, alright. Aber zu kalt. Malibu Beach ist heiß, aber zu weit. Ich bin und bleib Toskana Fanboy for life.
Die Toskana ist weltberühmt für ihre Städte, für Florenz, Siena, Pisa zum Beispiel und weltberühmt für die elegante Landschaft. Sofort stehen da sanft geschwungene, wellige Hügel vor dem inneren Auge, darüber verstreut die schlanken, hohen Zypressen und auf den Kuppen mittelalterliche Dörfer und burgartige Weingüter. So viel Schönheit zieht Touristen an und Landsitzkäufer. Und das nicht erst seit der legendären deutschen Toskana-Fraktion der 90er. So viel zum Klischee, aber die Toskana kann auch anders. Weiter im Süden, in der Maremma, da wird es wilder und waldiger und nicht jeder Blick ist immer gleich komplett malerisch. Dort im Süden der Toskana ist Kollege Johannes Marchel seit vielen Jahren regelmäßig unterwegs. Quasi der durchgebuchte Familienurlaub seit Ewigkeiten. Und trotzdem gibt es immer noch was Neues zu entdecken. Von der letzten Reise hat uns Johannes eine ja fast schon Erleuchtung mitgebracht. Es geht um kulinarischen Hochgenuss gepaart mit einer Utopie. Wie eine Kooperative ein ganzes Dorf wiederbelebt hat, das hören wir jetzt.
Das ist der Traum. Ich will nur noch das. Schau mal, wie der Käse hier rausläuft. Lecker.
Und wenn unsere Tochter Lilly das sagt, dann gibt es kein Aber. Sie ist eine Nudelkritikerin ohne Fehl und Tadel. Eine Pastafachfrau so unbestechlich im Geschmack wie bombensicher in ihrem Urteil. Und dieses Urteil lautet: die besten Nudeln ihres Lebens. Tortelli gefüllt mit Stracchino, mit einem Frischkäse. Ich frage mich eh schon seit meinem ersten Bissen in der Osteria Macalé, warum wir nicht schon viel früher hierher gefahren sind. Warum erst 6 Jahre verstreichen mussten, bis wir aufkreuzten.
Also die Nudeln waren viel zu lecker. Es war ganz schlimm, aber ganz großartig. Und die Nachspeisen waren jetzt auch, würde ich sagen, 10 von 10.
Die Stracchino Tortelli, unfassbar. Da läuft wie so eine Wolke aus der Nudel raus. Ich bin sprachlos.
Die Trattoria ist eine 10 aus 10.
Absolut liebenswert.
So das Urteil der Familie. Alle Produkte aus der Gegend, jede Nudel selbst gemacht nach traditionellen Rezepten. Und die Preise dafür sind wirklich sehr okay. Und noch dazu sind wir hier in einer Osteria, die von einer Cooperativa geführt wird. Eine Osteria, die das Zentrum und das Herz von San Giovanni delle Conte, ein kleiner Ort in der südlichen Toskana, ist. Die Präsidentin der Cooperativa, gleichzeitig die Patrona des Lokals, kommt an den Tisch. Tiziana erklärt uns, wie das funktioniert in der Osteria Macalé, die so viel mehr ist als nur ein Esslokal. Beispiel: unser Tisch steht vor einem großen Regal.
Das sind unsere lokalen Produkte. Habt ihr die gesehen? Kartoffeln, Knoblauch, Salami. Wir sind eine Bar. Wir haben von 8 Uhr bis spät offen. Da findet man immer Gesellschaft. Und dann kommt das Restaurant mit dem kleinen Saal. Wir sind einfach der Treffpunkt des Dorfes.
Und in diesem Treffpunkt bekommst du neben den Kartoffeln den berühmten roten Knoblauch aus der Gegend. In dicken Bündeln. Wein natürlich. Und neben uns steht eine Theke, wo es die Salami gibt und auch Capocollo. Und Käse. Vom lange gelagerten Pecorino bis zum Frischkäse. Alles natürlich Produkte aus der Gegend. Eine Multifunktions-Osteria. Abends lokal. Heute feiern zum Beispiel junge Leute aus Aquapendente einen 30. Geburtstag hier. Und untertags ist sie Bar und Alimentari, also ein Lebensmittel-Minimarkt. In einer Ecke steht auch noch ein Computer, den alle aus dem Dorf benutzen können. Und dann gibt's auch noch eine Art kleine Bibliothek mit allen möglichen Büchern und für die Kinder Spiele und Mahlzeug. Wenn abends das Lokal den Platz braucht, so wie heute, wird das einfach zur Seite geräumt und Tische aufgestellt. An unserem Tisch schaut gerade Tizianas Mama vorbei, Nonna Margherita. Sie ist die Chefin der Pasta-Manufaktur. Sie zählt auf, was es heute gibt an köstlichen, selbstgemachten Nudeln und Gnocchi.
I cavatelli, tortelli, gnocchi.
Nonna Margherita hat das Cicatelli-Machen daheim in Neapel gelernt, erzählt sie, bei der Mama. Da sind sie alle am Tisch gesessen, es hat ja auch keinen Fernseher gegeben, und sie haben die Nudeln mit der Hand gemacht. 30 Kilo Mehl verarbeiten die Pasta-Nonnas im Macalé in der Woche. Am nächsten Tag schauen wir ihnen bei der Arbeit zu. Cicatelli heißen übersetzt sowas wie kleine Höhlen. Länglich sind die, in sich gekräuselt und nicht zu lang, und man kann mit ihnen besonders gut Soße aufsaugen. Aber eigentlich sind wir ja gekommen, um uns die Geschichte der Cooperativa von San Giovanni delle Conte erzählen zu lassen. Aber zuerst natürlich einen Espresso mit Tiziana an der Bar der Osteria.
Die Osteria ist das Herz der Genossenschaft und das Herz des Dorfes. Sie liegt auch im Dorfzentrum. Sie ist ein Treffpunkt für die Leute aus San Giovanni und Umgebung.
Ein Herz, das ein Jahrzehnt lang nicht geschlagen hat. denn die Osteria war geschlossen. Und damit war der einzige Punkt verschwunden, wo sich die ungefähr 160 Einwohner von San Giovanni delle Conte auf eine Chiacchierata, auf ein Schwätzchen treffen konnten.
Voi immaginate questa porta chiusa e più tutte le luci spente.
Stellt euch diese Türe geschlossen vor und dazu alle Lichter im Zentrum ausgeschaltet. Keine Leute, keine Touristen, nur wir Einwohner, sonst niemand. Man konnte vielleicht eine Katze treffen, einen Hund, aber von Menschen keine Spur. Es war wie ausgestorben.
Quasi deserto, diciamo.
Dabei liegt San Giovanni gar nicht so weit ab vom Schuss. Der Bosina See ist nicht weit und die pittoresken Tuffsteinstädte Pitigliano und Sorano auch nur ein paar Kilometer, gut besucht von vielen Touristen. Bizarr liegen die auf Tafelbergen. Gefühlt wachsen sie aus dem Tuff heraus. Da, wo jetzt der Lago di Bosina vor sich hin schwappt, immerhin ein ganzes Stück größer als der Chiemsee, ist früher mal ein Vulkan gewesen, der explodiert ist und dafür gesorgt hat, dass überall in der Gegend poröser Tuffstein zu finden ist. Löchrig und leicht zu bearbeiten. Schon die Etrusker nutzen das. Bauen ihre Städte schwer einnehmbar auf Tafelberge und nutzen den Tuff auch für Grabmäler. Heute sind das alles Touristenattraktionen. Aber warum sollen diese Touristen in ein Dorf wie San Giovanni kommen, wenn sie dort nicht mal einen Kaffee kriegen, weil es gar keine Bar gibt? Tiziana und ihre Mitstreiter wollten das ändern. Die erste Maßnahme nach der Gründung der Cooperativa von San Giovanni, die Osteria wieder aufmachen.
Man hatte sich abgewöhnt, in eine Bar zu gehen, weil es im Dorf keine Bar mehr gab und auch keine Osteria. Nach der Wiedereröffnung fingen die Bewohner an, sich wieder zu treffen. Denn wenn man einen Treffpunkt hat, dann schafft man es auch, die Leute zusammenzubringen. Sie kommen, um ein bisschen zu plaudern, zum Frühstück, für den Aperitif.
Und für die Osteria haben Tiziana e Amici eine besondere Idee. Es soll nicht das geben, was eh überall angeboten wird. Carbonara, Pizza und Co. Nein, Pasta und Secondi sollen was Spezielles sein, nämlich von hier.
Ma l'obiettivo principale era non far morire le nostre tradizioni, la nostra memoria.
Hauptziel war es, unsere Traditionen nicht sterben zu lassen. Unser Gedächtnis, unser Alltagsleben. Wir haben den älteren Leuten im Dorf zugehört und gemerkt, dass das, was ihnen am meisten Spaß macht, ist, miteinander zu essen. Und wir bringen die Geschichten, die uns diese Alten erzählt haben, auf den Tisch. In Form von Gerichten, die sie mit ihren Großeltern, mit ihren Geschwistern gegessen haben. Einfachen Gerichten.
Einfach vielleicht, aber geschmacklich grandios. Im Dezember 2019 eröffnet die Osteria wieder. Mit traditionellen Speisen, einer Speisenkarte zusammengestellt aus dem Gedächtnis der Dorfbewohner, mit besten Zutaten aus der Gegend. Seitdem ist ein kleines Wunder passiert. Das Makalé erntet einen Preis nach dem anderen ein. Gambero Rosso, der Slowfood-Führer Osterie d'Italia, der Premio Nazionale Saporiamo Italia.
Gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass wir in der Kategorie Restaurant Osterie das drittbeste Restaurant der ganzen Maremma sind.
Sì, di Grosseto.
Grazie.
Glückwunsch von uns dazu, aber ganz so geschmeidig, wie das klingt, liefen die ersten Jahre dann doch nicht. Denn kaum ist das Makalé eröffnet, kommt Corona. Italien ist schwerst betroffen. Wir alle erinnern uns ja mit Grauen an die Bilder aus Bergamo, die Militärlaster mit den Särgen. Die Cooperativa passt sich dem an, was das Dorf jetzt in Corona-Zeit braucht.
Stellt euch vor, als sie gesagt haben, man darf die Gemeinde nicht verlassen. Wir haben keinen Coop, keinen Supermarkt. Wir haben sofort gehandelt. Wir haben Masken zu den Menschen nach Hause gebracht. Wir haben Befunde heruntergeladen, Termine für Untersuchungen ausgemacht, Termine für Impfungen. Kurz, alles, was unsere Gemeinschaft gebraucht hat. Wir haben einfach versucht, den Menschen zu helfen.
Diese praktischen sozialen Dienste sind übrigens geblieben. Die Cooperativa bringt älteren Personen Medikamente, sorgt dafür, dass die sie dann auch nehmen. Sie geht einkaufen und liefert alles frei Haus. Und dabei ist natürlich immer auch eingepreist ein Wir schauen nach dir und ratschen ein bisschen mit dir. Und dazu kommt dann noch die Frage, wie schafft man es denn, dass die Jungen nicht weggehen aus San Giovanni delle Conte? Ein paar von ihnen haben Arbeit gefunden in der Cooperativa. 8 junge Menschen arbeiten hier. Außerdem versucht die Cooperativa, die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe ringsherum zu unterstützen, damit die wissen, uns werden unsere Produkte zu einem fairen Preis abgenommen. Gleiches gilt für kleine Salamiproduzenten, für das Weingut, das 3 junge Burschen aufgemacht haben. Ein Netzwerk von Produzenten. Der vielleicht wichtigste Teil ist natürlich der Tourismus. Wie bekommt man zahlungskräftige Gäste hierher, die auch mal ein paar Tage oder sogar Wochen bleiben? Giuseppina vermietet Zimmer in San Giovanni. Wir treffen sie zufällig auf unserem Spaziergang durchs Dorf. Sie ist kein Mitglied der Cooperativa, dennoch voll des Lobs.
La cooperativa a San Giovanni è stato un piacere perché veramente ha fatto.
Die Genossenschaft von San Giovanni ist eine Freude, denn sie hat wirklich einen wirtschaftlichen Boom ausgelöst, auch was den Tourismus betrifft. Nicht nur, dass sie vielen Leuten Arbeit gibt, sondern auch für uns. Wir hatten in San Giovanni noch nie ausländische Touristen gesehen und jetzt ist immer irgendein Touristenauto da. Das freut uns. Und auch eine Freude, euch heute hier zu haben.
Un saluto allora, arrivederci.
Arrivederci, grazie signora.
Direkt gegenüber von ihrem Haus ist das nächste Projekt, das in Angriff genommen werden soll. Da steht ein altes Backhaus, in dem früher das ganze Dorf gebacken hat. Schaut ehrlich gesagt ziemlich verfallen aus, aber hey, was gibt es, was man nicht gemeinsam wieder herrichten kann? Und dann wird einmal in der Woche miteinander Pizza gebacken oder ein Braten gemacht. Und das ganze Dorf kommt zusammen. So stellen es sich Tiziana und die Leute von der Cooperativa vor. Profitiert hat die Cooperativa auch von Geldern der Region Toskana. Und es gibt ein amerikanisches Ehepaar, das die Einrichtung der Osteria und das Geschirr spendiert hat. Ein bisschen amerikanisch-toskanisch schaut es schon aus, um ehrlich zu sein, mit hellblauen Stühlen, munterer und farbenfroher als sonst die eher karge Trattoria Italiana eingerichtet ist. Aber auf die karierten Tischdecken wird trotzdem nicht verzichtet. Getragen wird das Ganze natürlich von denen, die die Cooperativa bilden, von den 29 Genossinnen und Genossen. Alles, damit es San Giovanni delle Conte auch in 50 Jahren noch gibt und nicht alle weggezogen sind. Tiziana erzählt von ihren glücklichen Momenten, die es inzwischen wieder gibt.
Ah, poi ora vedo bambini. Da quando è nata la cooperativa, fortunatamente.
Ah, da sehe ich Kinder. Seit die Genossenschaft entstanden ist, sind zum Glück auch junge Leute wieder nach San Giovanni gezogen, sodass wir auch kleine Kinder haben. Denn viele Jahre lang gab es keine kleinen Kinder. 20 Jahre lang. Und jetzt sieht man wieder Kinderwagen und Kinder, die die Straßen vom Dorf wiederbeleben.
Genau das macht sie dann auch aus, die Seele von San Giovanni delle Conte. Die Cooperativa, Tiziana, die Mitglieder und die Kinder.
Eine gelebte Utopie ist das da im Süden der Toskana. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sowas doch auch an anderen Ecken der Welt funktionieren müsste. Dieses Projekt würde ganz bestimmt der Band Banda Bardot aus Florenz gefallen. Seit 1993 arbeiten sie an ihrem Kultstatus mit mitreißender Musik und mit aufrechter Haltung. Im Lied Spicchi di mele secche geht's wie so oft bei Banda Bardot um die Achtung der sogenannten einfachen Leute auf dem Land und um die Verachtung derer, die mit Waffen und mit Müll dickes Geld machen. Hier ist die Band noch mit Sänger Enriquez, der leider 2021 verstorben ist, was die große Fangemeinde und die Band vielleicht sogar noch mehr zusammengeschweißt hat, wie ihre erfolgreichen Konzerte bis heute beweisen.
Spicchi di mele secche, vi sfido con un guanto e con il calamaio che scrive in esperanto. Pezzi di prugne vecchie, serpenti maledetti, vi canterò d'amore, vi purgherò i banchetti. Bucce di arance nere, germogli di latrina, viva la cultura e la saggezza contadina.
vorrebbe il mago, scaccia nuvole che trasforma le lacrime in fragole. Oppure Houdini, qui ci vuole Houdini, guardare ma non toccare.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie möchten, jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Wir sind zwar heute in der Toskana unterwegs, aber die nächste Geschichte, die hat mich sofort an Paris erinnert. Dort ist es Trend, dass die Herren über die größten Luxuskonzerne gewaltige Museen für zeitgenössische Kunst bauen. Erst die Fondation Louis Vuitton mit ihrem Palast von Frank Gehry, dann das Pinault-Imperium mit der Bourse du Commerce, entworfen von Tadao Ando. Und schließlich die Fondation Cartier mit ihrem nagelneuen Museum, Architekt Jean Nouvel. Reiche Männer lassen sich von weltberühmten Architekten Kulturtempel errichten. Sie haben die Könige damit abgelöst. In der Toskana gibt es eine ähnliche Entwicklung. Nur wird da nicht der Kunst gehuldigt, sondern dem Wein. Manfred Schuchmann hat die neuen Weingutkathedralen der Superreichen in der Maremma besucht.
Er hat sich herumgesprochen, der Ruf des Weinguts Petra. Unter Weinfreunden natürlich, aber noch mehr unter Architekturfans. Sie alle pilgern in immer größerer Zahl in die Maremma nach Suvereto im Süden der Toskana. Eine Art Wallfahrtsort. Einige Stars der internationalen Architektenszene haben in der Maremma in den letzten Jahren spektakuläre Weingüter hochgezogen. Die will ich heute besuchen. Und in Suvereto mache ich den Anfang. Gerade schiebe ich mich inmitten einer bunt gemischten russisch-italienischen Besuchergruppe durch die Unterwelt von Petra. Elena Woljanska, zierliche Figur, lange Haare, große Brille, ist Italienerin mit ukrainischem Geburtsort. Sie spricht mehrere Sprachen, natürlich auch fließend Russisch. Petra sei das Lieblingsprojekt von Vittorio Moretti, sagt sie. Vittorio Moretti ist einer von Italiens erfolgreichsten Unternehmern. Fertigbau, Beton, eigene Werft für die eigene Yacht, eigener Golfclub und so weiter.
Signor Moretti hat sich diesen wundervollen Tunnel ausgedacht. 70 Meter lang und 25 Meter unter der Erde, unter dem Fels des Hügels von Petra. Hier drinnen haben wir unsere Spitzenweine gelagert. Cabernet Sauvignon und Merlot, die dann zu einem echten Petra verschnitten werden, unserem Topwein. Ja.
Auf einmal verstummen selbst die größten Plappermäuler in der Gruppe, hier tief unter der Erde. Diese Inszenierung von Wein verschlägt uns die Sprache. Ein langer, gewölbter Gang liegt vor uns, waagrecht in den Fels getrieben, die Wände in ein eigentümlich diffuses Licht getaucht. Nicht weiß, nicht blau, nicht lila, sondern irgendwas dazwischen. Links und rechts an den Wänden auf den Millimeter genau ausgerichtete und lupenrein staubfreie Barrique-Fässer in kerzengerader Reihe. Fass an Fass, wie zur Parade angetreten. Wo sind wir hier eigentlich? Ist das überhaupt noch ein Weinkeller oder schon die Bühne für ein Weihespiel mit Fässern?
Wir befinden uns also 25 Meter unter den Weinbergen,
sagt Elena Woljanska.
Und was Sie sehen, ähnelt sehr einem Altar. Überhaupt erinnert der Barrique-Keller an eine Kathedrale, eine Kirche, also an einen heiligen Ort. Die Moretti-Familie ist sehr religiös.
Am Ende des Tunnels mit den sauber ausgerichteten Fässern ist tatsächlich eine Art Altar in Sicht, eine deckenhohe Holzskulptur. In ihrem Zentrum steht... Nein, nicht die Mutter Gottes, sondern eine riesige, eine Methusalem-Flasche Rotwein samt Gläsern. Davor ein Holztisch, groß genug für das letzte Abendmahl. Also doch ein Weihespiel, denke ich, in Szene gesetzt für den hauseigenen Roten.
Signor Vittorio Moretti, prima del tutto, e fa.
Vittorio Moretti sei kein Winzer wie viele, erzählt Elena Woljanska, sondern ein großartiger Konstrukteur und Unternehmer, der außer Petra noch eine Handvoll anderer Weingüter besitzt. Moretti ist also kein Mann für halbe Sachen. Deshalb hat er für sein Gut Petra in der Maremma auch niemand Geringeren als den Schweizer Mario Botta als Architekten angeheuert. Einen der Stars unter den Baumeistern der Gegenwart. Damit war klar, dass Petra kein ganz normales Weingut werden würde.
Petra ist 1997 gegründet worden. Und wir können sagen, dass es zum Wahrzeichen für diese Landschaft geworden ist. Allein wegen seiner Größe, seiner Bedeutung mitten in dieser ländlichen Umgebung, in diesem Bauernland. Und dann gibt es ja die Riesentreppe, wie die Vereinigung von Land und Himmel.
Botta durfte den Außenbau, die Gesamtgestalt entwerfen. Das Innere hatte sich Signor Moretti für seine eigenen Eingebungen reserviert. Mario Bottas Architektur lehnt sich riesig an das sanft ansteigende Hügelland, ein monumentaler kreisrunder Zylinder aus rosafarbenem Stein. Zwei flache horizontale Flügel symmetrisch zu beiden Seiten. Strenge Formen von ziemlicher Wucht. Denn der Zylinder ist von vorne schräg angeschnitten und eine riesige Treppe durchquert diese Schräge nach oben ins Nichts, in den Himmel. Wenn ich Bottas Architektur aus einiger Entfernung betrachte, woran erinnert sie eigentlich? An eine überdimensionale Sonnenuhr, den Tempel einer versunkenen Kultur irgendwo im Urwald? Vielleicht ja auch an Mussolinis pathetische Mahnmale für die Toten des Ersten Weltkriegs. Jedenfalls und ganz und gar nicht an irgendein traditionelles Weingut irgendwo in Italien. Die Architekturfans aus Italien und aus Russland haben inzwischen nahtlos von Bewunderung auf Weinverkostung umgeschaltet und spülen ihr Staunen über Bottas Bauwerk mit weißem und rotem Petra hinunter. Drei Gläschen vom sommerleichten Weißen bis zum gehaltvollen, schweren Roten. Dazu ein paar Häppchen. Macht 45 Euro. Teilnahme nach Voranmeldung. Ich habe mich notgedrungen auf Häppchen mit Mineralwasser konzentriert. Ich sitze nämlich schon wieder im Auto und fahre auf der Staatsstraße 1, der Aurelia, der alten Römerstraße entlang der tyrrhenischen Küste, von Nord nach Süd durch das ehemalige Sumpfland der Maremma. Rechter Hand das Meer, links steigen die Colline Metallifere auf, das toskanische Erzgebirge, in dem schon die Etrusker Eisen, Silber, Kupfer und Blei schürften. Genau diesen Landstrich haben sich Moretti und Kollegen als das neue Eldorado der toskanischen Superweingüter ausgesucht. Ab einer bestimmten Einkommenshöhe geht mir beim Fahren so durch den Sinn, kann das Leben halt richtig anstrengend werden. Was soll man nur wollen, wenn man alles schon hat? In Italien beantwortet sich die Frage derzeit ganz einfach. Ein Weingut, ein großes Weingut. Ein spektakuläres Weingut, am besten aus der Hand eines weltbekannten Architekten wie Mario Botta oder Renzo Piano, dem Superstar aus Genua. Das nächste Gut auf meiner Liste heißt Rocca di Frasinello und Delia Demma nimmt mich in Empfang. Ein dunkelhaariger Lockenkopf mit gastfreundlichem Lächeln.
Renzo Piano kam mit dem Hubschrauber. So macht er das immer bei einer ersten Ortsbesichtigung. Vogelperspektive. Und sofort war ihm klar, dass der Bau nur hier oben stehen darf, auf dem höchsten Punkt, der alles beherrscht. Und dann hat er schon im Hubschrauber mit seinem grünen Stift die erste Skizze gezeichnet. Von Anfang an diese strenge, lineare Struktur.
Rocca di Frasinello habe ich schon von der Schnellstraße aus gesehen. Linke Hand, ein waagrechter und ein senkrechter Strich in der Landschaft. Absoluter Minimalismus, aber in einem warmen, erdigen Rot, inmitten der sanft wogenden grünen Weinberge. Maremma-Rot, Etrusker-Rot.
Gehen wir zuerst mal auf die große Terrasse,
sagt Giulio Carli, der mich gemeinsam mit Delia Demma durch Rocca di Frasinello führt.
Das Weingut passt sich wunderbar in die umgebende Natur der Maremma ein, obwohl es vom Konzept her ja ein radikal moderner Entwurf ist. Kein Missklang, keine Störung. Die große Terrasse von Rocca di Frasinello ist wirklich sehr groß. 100 mal 100 Meter, ein Quadrat, halb in die Hügel hineingebaut. Darauf ein kleinerer, rechteckiger Pavillon, ganz Glas und Stahl, Panoramasicht auf die Maremma, 360 Grad, der Probier- und Verkaufsraum des Gutes. Von unten, von den Weinbergen aus, sind diese Maße aber nicht zu ahnen und die Perspektive verdeckt sogar den Pavillon. Man sieht nur den waagrechten Terrassenbau und einen schmalen, hohen, quadratischen Turm, der aus ihm hervorwächst.
Der
Turm ist das Wahrzeichen des Weinguts, ein Erkennungszeichen schon von Weitem. Wir sind von kleinen, alten Orten umgeben. Alle haben sie ihre Türme. Eine mittelalterliche Skyline.
Eine rote Waagrechte, eine rote Senkrechte. Ganz schön radikal für die liebliche Toskana. Renzo Piano eben. Aber der Mann hat ja auch schon das Centre Pompidou in Paris gebaut und von Osaka bis New York seine architektonische Handschrift gesetzt. Rocca di Frasinello hat Piano für Paolo Panerai gebaut. Noch so ein prominenter italienischer Wirtschaftsboss. Verleger, Zeitungsmacher, Medienmensch, hauptsächlich Wirtschafts- und Lifestyle-Blätter. Pikanterweise soll auch Italiens bekanntester Weinführer, der Gambero Rosso, zum Hause Panerai gehören, was der Hausherr gelegentlich dementiert. Ein Schuft, wer Schlechtes dabei denkt. Für Rocca di Frasinello hat der Verleger einen prominenten Kompagnon namens Eric de Rothschild an Bord geholt, den Lafitte Rothschild, der mit dem berühmten Chateau bei Bordeaux. Das ist die Champions League der Spitzengüter. Und eine klare Ansage. Dagegen muss sich Renzo Pianos Entwurf für Rocca di Frasinello behaupten.
Jetzt sind wir in unserem berühmten Barrique-Keller. Ein einzigartiger Anblick, dergleichen gibt es nirgends sonst. Ein einziger Raum, 25 auf 25 Meter und 20 Meter hoch. Keine Säulen, keine Stützen. Ein Kunstwerk, geschaffen von Renzo Piano für Rocca di Frasinello.
Direkt unter der großen Terrasse hat Renzo Piano ein makellos quadratisches, unterirdisches Amphitheater betoniert. Auf seinen Rängen 1000 Barrique, ein riesiger Raum. Und in der Mitte quadratische Leere, in die manchmal von oben ein magischer Lichtstrahl fällt.
Die Idee war, der Turm fängt das Sonnenlicht ein und lenkt es direkt ins Herz des Kellers, zu den Barriques. Das ist so sakral wie in einer Kirche, wenn man eintritt. Und dann ist da dieser Lichtstrahl der Göttlichkeit.
Donnerwetter, darauf wäre ich nie gekommen. Einfach ein gutes Glas Wein zu trinken, ist ja auch ohne Heiligenschein denkbar. Aber ob Mario Botta in Petra oder Renzo Piano hier, Architektur ist eben immer auch Teil der Marketingstrategie. Schließlich bestimmt das Design das Bewusstsein, oder? Für die Topweine des Gutes darf man ruhig etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Baffonero 100% Merlot geht ab 160 Euro über die Theke. Natürlich hat er im Gambero Rosso die Höchstnote, 3 Gläser. Wie gesagt, ein Schuft, wer Schlechtes dabei denkt.
Design bestimmt das Sein. Was für ein schöner Satz. Und die Erkenntnis, dass ein hoher Preis den Wein über jeden Zweifel erhebt, wenn man das Spiel mitmacht jedenfalls. Die nächste Musik kommt jetzt von einem, der auch ein Weingut in der Toskana besitzt und dort auch einen guten Teil des Jahres wirklich wohnt. Es ist Sting. Hier ist er mit Rushing Water aus dem Jahr 2022.
How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers.
How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Bayern 2, die Radioreisen. Wir gehen jetzt nochmal mit Johannes Marchel zusammen in die Toskana. Wir haben das ja vorhin schon gehört, seit vielen, vielen Jahren fährt er immer wieder an denselben Ort, weil er da bei einem guten Freund wohnen kann. Es gibt ihn definitiv, diesen Typ des Reisenden, der sehr gerne treu an denselben Ort zurückkehrt. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal eine ganz andere Reise machen kann. Aber viele mögen das halt, dass man genau weiß, was da kommt. Dass man nicht groß suchen muss nach dem besten Café und dem besten Restaurant, weil man es schon gefunden hat, vor Jahren. Dazu kommen über die Jahre wachsende Bekannt- und Freundschaften, also das hat schon was. Aber neulich, da hat Johannes Marchel den Radius rund um seinen Stammplatz ganz überraschend erweitert, dank eines E-Bikes. Denn mit dem kommt man viel weiter als mit dem gewöhnlichen Radl. Mit dem war vorher immer recht schnell Schluss mit den Ausflugsfahrten, zu viele Steigungen und zu viel Sonne. Jetzt aber das Abenteuer mit dem Stromfahrrad.
Und jetzt sind wir da, am Anstieg des Grauens, weswegen ich eigentlich nicht mehr hier hoch wollt mit dem normalen Radl, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt einfach zu alt und leider auch zu schwer dafür. Meine Kondition hält das nicht mehr aus. Aber jetzt, ja, jetzt habe ich ein E-Bike. Jetzt schauen wir mal, wie das wird. Man denkt ja immer, mit E-Bike und so ist das alles so easy. Aber E steht ja nicht für easy. Man muss ja trotzdem treten.
Treten und schwitzen. Unterwegs auf der SP34 Provincia di Grosseto. Unterwegs mit meinem E-Bike. Vorher mit meinem alten, normalen Radl hatte ich mir ja geschworen, nie wieder fahre ich hier rauf. Zu steil, zu lange Anstiege, viel zu anstrengend für mich. Allein dieser hier vor dem Dorf, im Dorf und nach dem Dorf Selvena ist 4 Kilometer lang und erster Gang steil. Echt nichts mehr für mich, aber jetzt, elektrounterstützt, wage ich sogar noch viel weiter zu fahren als sonst. Insgesamt rund 70 Kilometer soll meine Tour gehen. Und wenn wir gerade bei Tour sind, bei meiner Tour, der Toskana, ist das definitiv ein Berg der ersten Kategorie.
Das ist richtig steil. Oh, lecker. Das ist echt wie ausgestorben. Immer mal wieder Schild, wenn man vorbeifährt. Wände sie zu verkaufen. Kleine Bankfiliale gibt es noch, ein Tabaki. Aber weder ein Auto noch ein Mensch in Selvena.
Ich fahre übrigens mit einer Unterstützung, die sich Tour nennt. bei meinem E-Bike. 4 Stufen gibt es da insgesamt. Am wenigsten wird man in der Economy-Stufe unterstützt. Das ist quasi wie im Flugzeug. Bei dieser Steigung gerade plus 25 Kilo Radgewicht plus Gewicht des Fahrers, Economy indiskutabel. Dann kommt eben Tour, das ich gerade fahre, danach Sport und die Stufe Turbo ist eben echt Turbo. Das ist Hammer. Allerdings verbraucht mein Rad da auch entsprechend Energie. In der Akkubeschreibung steht zwar, man kann bis zu 150 Kilometer mit einer Ladung fahren. Sie erkennen sicher aber die beiden wichtigsten Worte. Bis zu. Meine Erfahrung bisher, wenn ich Turbo fahre, gehen die 5 Balken schneller runter als der Pegel meines After-Radl-Biers. Und heute will ich ja noch eine Schippe drauflegen.
Salvina, 694 Meter über dem Meeresspiegel. Also so 300 Höhenmeter haben wir schon. Wir fahren dann oben an der Abzweigung in ein komplett neues Radlland, weil wir nach Santa Fiora fahren. Eine wunderbare Stadt, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Und dort, was wirklich auch total schön ist und wo ich mich freue, haben wir ein kleines Treffen mit Freunden, die sich kunstgeschichtlich extrem gut auskennen und mit denen wir Santa Fiora besuchen werden. Aber jetzt erstmal weiter den Berg rauf.
Die Weiterfahrt nach Santa Fiora ist übrigens durchaus von Erlebnissen und Begegnungen geprägt. In Salvena schließlich doch noch ein menschliches Lebewesen.
Vor mir eine Katze und eine Signora mit Stock, die sich ja den Berg rauf quält. Wobei ja die Arme echt, geht schon ganz schief. Buongiorno.
Dann werde ich in eine Dieselwolke eingehüllt.
Müllauto von Salvena.
Einer Hoffnung beraubt.
Ach, die Bar hat zu. Das wäre jetzt echt schön gewesen. Kleines Cornetto und ein Cappuccino.
Und von weiteren Autos überholt.
Fiat Uno mit Anhänger. Großartig.
Und quasi an jeder Hausecke bei der Weiterfahrt werde ich so begrüßt.
Ja, ist schon gut. Solange keiner hinterher rennt. Oh, da liegt's, wie schön.
Vor mir ein Tal. Und auf der anderen Seite sehe ich schon Santa Fiora liegen. Wie ein hellbraunes Tuffsteinnest im grünen Meer der Bäume, das seine Besucher auch gleich hinweist auf das, was sie erwartet, mit diesem Schild.
Santa Fiora ist una dei borghi più belli d'Italia. Also einer der schönsten Städte und Plätze in Italien. Ich weiß nicht, ob sie das sich selber zugeschrieben haben oder ob es da irgendeine Jury gibt. Ach, das ist steil. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. So, und jetzt wird wieder treten.
Okay, das ist also wie schon angemerkt, E-Bike-Berge sind durchaus auch zu bezwingen. Auch wenn ich beim Reinrollen dann schließlich in Santa Fiora anmerken muss.
Und nur noch 3 Balken. Na, hoffentlich langt es.
Ich tröste mich jetzt aber erstmal in der Bar.
Ein Cornetto vuoto und ein Cappuccino. Grazie.
Sehr fein. Und so lässt es sich auch leichter auf die anderen warten. Ich bin ja verabredet, wie schon erwähnt, mit meiner Frau und 2 alten Freunden, mit Lisa und Tom, mit denen wir hier Urlaub machen und die jetzt demnächst, denke ich mal, nach Santa Fiora kommen werden.
Wollt ihr schnell einen Kaffee, oder sollen wir gleich los sind? Ja?
Ja, also.
Ich möchte einen Cappuccino.
Du hast noch nichts da hier. Ich mag eine Toilette.
Was?
Ich mag eine Toilette.
Du magst nicht.
Ich brauche immer eine Toilette.
Und nach Notdurft und Kaffee freue ich mich jetzt schon total, mit Lisa und Tom und meiner Frau Geli Santa Fiora anzuschauen. Und ich freue mich auf neue Erkenntnisse über die Schätze des Städtchens. Schließlich ist Tom Professor für Restaurierung und hat viele Jahre in der Toskana gelebt, mit Lisa, die Architektin ist. Also gleich los zur ersten Station. Die Kirche Pieve delle Sante Flora e Lucilla. Dort werden wir gleich herzanrührende Keramikaltäre bewundern, gefertigt von Andrea della Robbia, einem berühmten toskanischen Renaissance-Künstler.
Was sagst du jetzt zur Kirche insgesamt?
Einfach schlicht, aber in der Schlichtheit eine Sensation.
Eine Sensation. Und wenn das Professor Tom Danzel sagt, aber ich kann sogar noch einen draufsetzen.
Hast du schon mal ein mittelalterliches Fischbecken gesehen?
Wo man die Fisch praktisch lebendig gehalten hat, um es zu verkaufen. Nein, noch nicht. Gebe ich zu.
Ja, dann. Schauen wir uns um. Bist gespannt.
Ja, ich bin sowieso jetzt erst einmal überwältigt von dem, was ich gesehen habe.
Aber jetzt ziehen wir los. Den Berg runter, wo man schon einen herrlichen Blick über das Fischbecken hat. Wobei, Fischbecken klingt eigentlich viel zu klein. Es ist eher ein Stadtweiher. Ich würde jetzt mal sagen, locker so groß wie ein halber Fußballplatz. Unten angekommen, muss man durch das kleine Eingangshäusel durch.
Euro Eintritt. Gibt sogar eine Bar.
Mensch, du führst uns ja wirklich in
ungeahnte
Orte.
Ja.
Wahnsinn.
Gehen wir mal zu den Fischen rüber. Lisa, was halt sagst du? Hübsch, oder?
Schön, ja. Schwimmbecken wäre mir lieber, aber Fischbecken ist auch schon ganz schön.
Aber schau, dafür gibt es Rosen, die hast du im Schwimmbecken nicht.
Schau her. Aber die Grundidee ist schon, dass während der Fastenzeit halt einfach Fisch frisch zur Verfügung gestanden ist und der Fleischverzicht leichter gefallen ist. Groß sind die Forellen.
Dieser Regenbogen, siehst du das, die punktete?
50 cm, da würde ich schon sagen, ja.
So, die anderen fahren mit dem Auto weiter, quer durch die Berge nach Pienza. Ist eine Renaissance-Stadt, die von Papst Pius II. Als ideale Stadt angelegt worden ist. Ich würde da mit meinem Restakku von meinem E-Bike im Leben nicht hinkommen. Also Heimweg. Und da bin ich doch auch ein bisschen angespannt, weil zur Erinnerung, ich fahre schon eine ganze Weile mit nur mehr 3 von 5 Akkustrichen, also höchstens noch halb voll, wenn man es positiv sieht, sonst mindestens halb leer. Aber jetzt geht es erstmal den Berg von Santa Fiora, den ich am Vormittag im Schweiße meines Angesichts, ja, trotz E-Bike muss man schon in die Pedale treten, hier hochgefahren bin, wieder runter. Nur, dass es auf der anderen Seite wieder hochgeht, mindestens genauso steil wie die Abfahrt. Aber so ist das halt hier in diesem Teil der Toskana. Rauf und runter, wieder rauf. Das Einzige, was es nicht gibt, ist eben.
So, und jetzt geht's vom Berg runter. Und darf hier nur 30 fahren. Aber das kann uns an dieser Stelle nicht davon abhalten, Gas zu geben. Oh, und prompt kommt der Carabinieri. 40, naja. Weil da unten ist nämlich ein kleines Dorf und es hat einen Blitzer. Und es war schon immer mein Ziel, mal mit dem Rad zu schnell für den Blitzer zu fahren. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Selva heißt das Dorf. Selva. Wir kommen. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. 36, 45, 51 und geblitzt. Da müssen wir jetzt bloß aufpassen, weil da upsa, geil, so ein Bumper kommt. Ja, mit 51,7.
Wahrscheinlich war das aber eh noch unter der Toleranzgrenze. Zu diesem Zeitpunkt bin ich übrigens dann schon beim letzten Batteriebalken angelangt. Aber ich mache es jetzt kurz, ich komme gut und mit Unterstützung des Elektromotors daheim im Toskana-Häusel an. Trotz des tausendsten Berges.
Das klingt doch sehr entspannt nach der Radeltour mit Rückenwind. Dazu würde jetzt noch neue Musik aus der Toskana passen. Hier ist Emma Nolde aus San Miniato bei Florenz. Eigentlich heißt sie Emma Maestrelli. Das Nolde ist tatsächlich eine Hommage an den deutschen Maler Emil Nolde. Quello che deve essere sarà, was sein soll, wird sein. So heißt der Song von Emma Nolde.
Mi voglio giurare che sarò onesta fino ad arrossire. Che perderò il controllo fino a mettermi in ridicolo e correrò il pericolo di esagerare. Mi voglio giurare che smetterò
di complicare. Voglio ridere, ridere fino a piangere, fino a singhiozzare, fino a non ricordare che esiste una fine. È leggera come l'elio, tanto leggera da volare. Farò della mia rabbia ghiaccio, ghiaccio su cui scivolare. Lascia che sia, molla la presa, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, stiamo a vedere, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia.
Wir fahren jetzt gefühlt wieder heim aus der Toskana, hoffentlich ohne Wartezeit am Brenner oder vielleicht mit dem Zug, der ja in Italien sehr pünktlich und schnell unterwegs ist. Auf jeden Fall lässt sich diese wunderbare Gegend zumindest kulinarisch jederzeit nach Hause holen. Und es muss ja nicht mal der teuerste Wein vom teuersten Weingut sein, bei dem man ja offensichtlich den Architekten mitbezahlt. Wenn jetzt das Fernweh gepackt hat, Option 1, losfahren nach Italien, in die Toskana zum Beispiel. Falls das nicht klappen sollte und wer kann schon einfach ins Auto steigen und losfahren, dann ist der Radioreisen-Podcast ein kleiner Trost. Jederzeit verreisen, ohne Stau, ohne Hitze, ohne Planung. Einfach Radioreisen in ARD Sound suchen und schon geht's los. Ziemlich oft, so wie heute mit Bärbel Wossack am Mikrofon.